Das war eine Aufnahme mit Fritz Wunderlich. Ein Lied geht um die Welt von Hans May. Ursprünglich hatte dieses Lied in dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 33 der jüdische Sänger Josef Schmidt gesungen. Anfang der 1930er Jahre war er ein gefeierter, man kann schon sagen der gefeierte Tenor, der nicht zuletzt durch Radioaufnahmen berühmt geworden war. Und in dem Film von Richard Oswald, der einen Tag vor der Bücherverbrennung Premiere hatte und unter anderem da auch noch vom Schmidt-Fan Goebbels gefeiert wurde. In diesem Film, der dann später verboten wurde, geht es um einen erfolglosen Tenor, der durch das Radio, also durch die Radioröhrengeräte um die Welt geht, dieses Lied, das der Tenor da singt. Röhren sind heute unser Thema in der SWR2-Matinee und nun begrüße ich einen entschiedenen und leidenschaftlichen Röhrenkenner und Sammler, nämlich Udo Radke aus Gütersloh. Guten Morgen, Herr Radke.
Ja, guten Morgen, Frau Reichert.
Angefangen hat bei Ihnen auch alles mit dem Röhrenradio, nämlich wann und warum?
Naja, das fing schon in frühester Kindheit an. So im Alter von 15, 16 Jahren hat man mit Röhren und Radios gebastelt. Dann wurde ich irgendwann mit 17 Jahren Funkamateur. Dann ging also die Zeit des Senderbauens los. Und irgendwann in dieser Zeit, oder das waren einige Jahre waren vergangen, da habe ich in der Verbandszeitschrift, dem CQDL, also das Verbandszeitschrift der Funkamateure, ein Inserat gesehen, wo jemand aus Bünde, das ist ja hier in der Nähe von Bielefeld, Röhren suchte für seine Sammlung. Und dann war ich dort mal hingefahren, habe mir das mal angesehen und war so fasziniert, dass das im Prinzip mein Start war. Und das war etwa 1976, so im Alter von 34 Jahren.
Aber als Sie angefangen haben mit den Röhrenradios, gab es denn nicht auch schon Transistorradios?
Nein, der Transistor, der kam erst deutlich später. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich mit meinem Basteln mit Transistoren wenig Glück hatte, weil die einfach zu empfindlich waren und ich an die Röhren gewöhnt war. Und da ist mancher Transistor dann in Rauch aufgegangen.
Ich habe natürlich jetzt nochmal nachgelesen, dumm wie ich in dieser Hinsicht bin. Ein Röhrenempfänger ist ein Rundfunkempfangsgerät, das in seiner elektronischen Schaltung überwiegend Elektronenröhren als aktive Bauelemente zur Signalverarbeitung verwendet. Fernsehgeräte waren bis in die 2000er Jahre auch noch Röhrengeräte, ne?
Ja, das waren auch noch Röhrengeräte. Das wurde aber dann schnell abgelöst durch andere Schaltungen und einfachere Bausteine. Ich glaube, auch der Beruf des Fernsehmechanikers wurde dadurch komplett verändert. Der brauchte dann später nicht mehr nach Fehlern suchen, sondern hat einfach die Bauteile, die Bausteine rausgezogen, die Module neue eingesteckt und wenn es lief, dann war es gut.
Gibt auch, glaube ich, überhaupt keine Röhrenfernseher mehr heute.
Nein, die sind völlig vom Markt verschwunden. Man hat nur noch die Flachbildschirme und die haben ja nun den Markt erobert.
Herr Radke, vom Funkamateur zum Röhrensammler ist ja nicht unbedingt so ein vorgezeichneter Weg. Also wenn Sie sagen, Sie haben die Anzeige gesehen, sind dahin gefahren, das hat ja nun eigentlich noch nicht zwangsläufig bedeutet, dass Sie jetzt anfangen, Röhren zu sammeln.
Naja, das war aber so faszinierend. Ich kannte bis dahin so einige Wehrmachtsröhren und andere Radioröhren, die um der Zeit gängig waren. Aber hier sah ich erstmals Röhren, die in der Zeit von 1915, 1920 gebaut wurden. Und solche hatte ich bislang noch nie gesehen.
Wie viele haben Sie inzwischen?
Ich habe inzwischen etwa 18.500 verschiedene Typen in meinem Museum in Gütersloh. Und die sind alle präsentiert in Vitrinen, Raum 65 Quadratmeter, vom Fußboden bis zur Decke, von links bis rechts und vorne nach hinten, komplett zu mit Röhren.
Und wie funktioniert heute die Sammelei? Also wenn Sie so viele haben, sind Sie ja nicht mehr darauf angewiesen, wahrscheinlich zufällig in irgendeiner Verbandszeitung was zu finden?
Ja gut, erstens ist man bekannt, durch meine Internetpräsenz bekomme ich doch häufig Kontakte, wo Leute etwas haben oder etwas anbieten. Es werden ja auch manchmal Erbschaften aufgelöst, die dann weg müssen oder weg sollen. Und wenn da etwas Vernünftiges dabei ist, was mich interessiert, dann bin ich durchaus ein ordentlicher Abnehmer.
Erzählen Sie doch nochmal was über Ihre Röhren. Also was genau? Sie haben Elektronenröhren?
Die ersten Röhren, die gekommen sind, also auch zumindest in Deutschland, das waren ja gar keine Radioröhren, das waren eigentlich Verstärkerröhren. Sie müssen sich vorstellen, eine Telefonleitung von Gütersloh nach Berlin, da würde, wenn Sie in Gütersloh in den Hörer sprechen, wahrscheinlich nicht viel ankommen in Berlin. Also man musste unterwegs verstärken. Und diese ersten Röhren waren also reine Verstärkerröhren, zum Beispiel die Liebenröhre 1906. Und solche Röhren sind natürlich heute sehr gesucht. Ich kenne vielleicht 20 auf der Welt, davon sind 15 in Museen. Bei mir gibt's auch eine zu sehen. Ich habe vielleicht 30 Jahre gebraucht, ehe sich irgendwann mal die Gelegenheit geboten hat, eine zu kaufen.
Und die sind dann auch teuer oder muss man die ersteigern?
Ja, nein, das ist dann mehr oder weniger ein Liebhaberpreis und die Branche kennt dann ungefähr so die Preise. Also bei einer Liebenröhre, da müssen Sie heute schon richtig zulangen, da liegen Sie über 10 Mille.
Also das heißt, Sie haben da auch richtig viel Geld reingesteckt in Ihre Sammlung. Briefmarken wären billiger gewesen wahrscheinlich.
Ja, das kommt darauf an, welche Briefmarken man gesammelt hätte. Aber ich sag's immer so, wäre ich jede Woche zweimal ins Wirtshaus gegangen und hätte Bier getrunken und Schnaps getrunken, dann wäre das Geld auch weg. Da hätte ich gar nichts mehr davon, außer vielleicht eine ledierte Gesundheit. Heute habe ich aber den Röhrenbestand dort und kann mich jeden Tag daran erfreuen.
Das ist ja einerseits so eine Art von Pionierarbeit. Also Sie katalogisieren die Röhren, Sie haben ein kleines Museum, wo man die alle sehen kann. Im Internet kann man sie vor allen Dingen auch alle anschauen. Also eine wirklich sehr umfangreiche Website haben Sie. Wie geht das für Sie zusammen? Auf der anderen Seite ist es ja, sind Sie auch so eine Art Archäologe, ne? Sie müssen die Sachen suchen, die wahrscheinlich sonst auf den Müll geschmissen werden.
Naja, heutzutage bei eBay gibt es schon Möglichkeiten, nach dem einen oder anderen zu suchen. Da gibt man Suchbegriffe ein und wenn die hochkommen, dann ist man dran. Ich bin im Augenblick jetzt in der Neuzeit so ein bisschen abgewandert in Richtung Röntgenröhren, also alte Röntgenröhren. Die Röntgenstrahlen wurden ja von Röntgen 1895 schon entdeckt. Und ein Jahr später hat man dann ja schon insbesondere bei Gundelach in Gelberg, also südlich von Erfurt, angefangen in riesigen Mengen Röntgenröhren zu bauen. Und in Gelberg befindet sich ja ein Museum, das Glasmuseum Gelberg. Das ist Teil des Thüringer Museumsparks. Und darin, in diesem Museum, gibt es auch Informationen zu der Geschichte von Gundelach. Der hat übrigens in dem Haus gelebt, das war das Herrenhaus. Und da bin ich auch sehr engagiert seit einigen Jahren. Ich habe dort die ganzen Unterlagen gescannt, die da sind. Ich habe Displays vorbereitet. Ich habe den Dachboden aufgeräumt, wenn man das mal so sagen darf. Also da gibt es auch ein kräftiges Engagement. Und im Augenblick sind also, wie gesagt, die Röntgenröhren, die alten Röntgenröhren bis 1920 hoch, auch so eine besondere Leidenschaft.
Aber sind die denn nicht viel größer? Also so als das, was ich im Internet gesehen habe, so die kleinen Röhren, die Sie haben, also Telefon, Radio?
Naja, die Röntgenröhren, die haben so Kugeldurchmesser von 20 Zentimeter bis Längen dann hoch 80, 90 Zentimeter in der Länge. Außer den Röntgenröhren habe ich aber auch dort welche im Museum stehen. Ja, die würden wir zu dritt vielleicht die Kellertreppe runtertragen können, weil sie so schwer sind. Die sind dann so bis zu 2 Meter hoch.
Was ist denn Ihr kostbarstes Stück?
Das kostbarste Stück ist sicherlich die Liebenröhre von 1906.
Von der Sie gerade gesprochen haben.
Von der wir eben gesprochen haben. Dann gibt es noch ein paar interessante Stücke. Zum Beispiel hat Schott, also Schott Jena, nach dem Ersten Weltkrieg auch mal in 1-2 Jahren Verstärkerröhren gebaut. Und die sind natürlich sehr selten. Auch die ersten Empfangsröhren EVN 94 und so weiter aus dem Jahre 1914. Das sind also schon seltene Stücke und da kann man sich schon dran erfreuen.
Und für dieses Jahr gibt es irgendeinen Wunsch, den Sie haben? Eine Röhre, die Sie unbedingt noch finden wollen 2019?
Ja, Wünsche darf man ja genug haben, aber das ist dann immer reiner Zufall. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man irgendetwas im Internet entdeckt und man sich dann dahinter klemmt und versucht, das zu kriegen. Und da ist es dann manchmal schon schwierig und da muss man sich dann schon manchmal sehr aus dem Fenster lehnen. Also meine teuerste Röntgenröhre, die frühesten, die ich gekauft habe, dafür habe ich in der Tat 1700 Euro hinlegen müssen.
Die Röhrensammlung von Udo Radtke, die Tube Collection, kann man entweder in Gütersloh anschauen, muss man sich vorher anmelden, oder aber im Internet unter info@tubecollection.de. Herr Radtke, darf ich am Ende noch mal ein bisschen persönlich werden? Sie sind jetzt im Ruhestand, aber wie funktionierte Ihre Leidenschaft früher? Sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder? Sind die Röhren begeistert wie Sie?
Naja, ich hatte beruflich das große Glück, dass ich sehr intensiv zwischen der Nordsee und den Alpen unterwegs war. Und wenn jemand etwas hatte, ich habe natürlich auch inseriert und gesucht, und da war irgendetwas in Nürnberg oder in Frankfurt, dann konnte ich das so timen, dass ich also innerhalb der nächsten 10 Tage vorbeischauen konnte. eBay gab es ja noch nicht zu der Zeit. Und das war natürlich sehr nützlich, um die Dinge ranzubringen. Im Ruhestand bin ich jetzt seit rund 15 Jahren. Und das hat Vorteile, hat auch Nachteile. Man fährt jetzt also nicht mehr so in der Gegend rum, sondern man lässt das Material dann doch gut verpackt kommen oder ich schicke die Kartons hin und die packen es da drin ein. Ich bin jeden Tag noch relativ gut beschäftigt mit den Röhren, aber in meinem Alter sind die Kinder natürlich schon groß, haben eigene Familien und insofern muss ich da auf niemanden Rücksicht nehmen.
Ja, aber haben die ihre Leidenschaft geteilt oder haben die gesagt, der Vater spinnt?
Ja, das wird sicherlich schon mal vorgekommen sein, vielleicht hinter verdeckter Hand. Mir gegenüber haben sie es noch nicht gesagt, aber es gibt auch eher Bekannte meiner Kinder, denen dann erzählt wird, was der Vater macht und die fragen dann, spinnt er oder was ist mit dem los? Aber die müssen das dann erst einmal live sehen, die müssen dorthin kommen und dann sind sie doch recht angetan, wenn sie mal dazwischen gestanden haben, zwischen den vielen Glasröhren. Es ist auch so, dass Besucher kommen und sagen, Radke, ich will nur mal eine halbe Stunde gucken und das wird meist in der Regel also 2-3 Stunden daraus. Nicht, weil ich so viel rede, aber weil das doch so umfangreich ist. Es sind ja auch Kameraröhren, Aufnahmeröhren dabei, die ersten, die Ikonoskope. Oder wenn Sie sich daran erinnern, an die Testbilder, die Schwarz-Weiß-Testbilder, die es in der Anfangszeit des Fernsehens gab, die wurden ja nicht mit der Kamera aufgenommen, sondern die Bilder, die steckten in einer Röhre drin. Da war also eine Platte vorne drin und die Röhre wurde dann im Innern abgetastet.
Udo Radke, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen frohen Sonntag. Also tubecollection.de kann man sich das alles ganz genau angucken und sehr, sehr viele Bilder von sehr, sehr vielen Röhren anschauen.